Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Gott Dinge so zusammenführt. So war das jetzt gerade schon beim Worship, so war es jetzt bei dem Eindruck von Birgit. Und ihr werdet es merken im Laufe der Predigt, wie Gott einfach hier einen roten Faden legt. Ich möchte zu Beginn kurz beten. Herr, ich möchte Danke sagen für den heutigen Morgen, für das, dass wir hier zusammenkommen und von dir hören. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest und dass du heute Morgen sprichst, Herr. Amen. Wir alle kennen das. Ihr sitzt mit dem Handy zu Hause, vielleicht beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen oder allgemein am Tag und ihr scrollt durch die Nachrichten. Und dann ist da auf einmal diese Mischung aus Staunen, Erschrecken, Überforderung, vielleicht auch Angst. Schlagzeilen wie neue Gefechte im Nahen Osten, politische Spannungen weltweit, Angst vor dem nächsten Umbruch, Krieg in der Ukraine fordert weiter Leben, kein Ende in Sicht. Menschen sind finanziell belastet, Preise steigen, Existenzen wanken. Und man merkt auf einmal, hey, das Ganze, das ist gar nicht so weit weg. Das ist die Welt, in der wir leben. Unsere Zeit, unsere Welt. Und mitten in diese globalen Beben, in diese globalen Unruhen, kommen oft auch unsere ganz persönlichen Lebenssituationen. Vielleicht bist du gerade persönlich in einer richtig großen Lebenskrise. Vielleicht plagt dich die Angst um deine Gesundheit oder um die Gesundheit deiner Kinder oder Sorgen um deine Kinder ganz allgemein. Vielleicht hast du gerade auch einen Verlust erlebt. Vielleicht fragst du dich auch still, wie lange halte ich das eigentlich noch durch, ohne durchzudringen? Wie viele Sorgen kann ich, wie viele Sorgen kann ein Mensch eigentlich tragen? Und dann kommt diese große, ehrliche Frage, die wir alle immer wieder mal aufs Neue in unserem Leben stellen. Gott, wo bist eigentlich du in all dem? Und diese Frage ist nicht neu. Auch andere Generationen vor uns haben diese Fragen gestellt, mitten in Sorgen, mitten in Unsicherheit, mitten im Chaos. Es war der 24. Dezember 1968 und die Welt stand unter enormer Spannung. Der Vietnamkrieg tobte, Rassenunruhen in den USA hatten ihren Höhepunkt erreicht. Martin Luther King war wenige Monate zuvor ermordet worden. Und auch Deutschland und Europa erlebte Ende der 60er Jahre eine tiefgreifende gesellschaftliche und politische Krise. Ich nenne euch mal ein paar Schlagworte. Studentenproteste, Einführung der Notstandsgesetze, erste Anzeichen linksextremer Gewalt, kalter Krieg, Prager Frühling, alles fällt in diese Zeit. Und viele Menschen glaubten damals, die Welt steht kurz vor dem Zerreißen. Und genau in dieser Zeit startete eine der bedeutendsten Weltraummissionen. So, und jetzt an alle, die es mit Raumfahrt, All und so weiter auf, das so ein bisschen als Hobby haben, über welche Raumfahrtmission reden wir? Ich habe es noch nicht gehört. Es war Apollo 8, die erste bemannte Raumfahrt, die den Mond umkreisen sollte. Und an Bord waren drei Astronauten, Frank Borman, Jim Lovell und William Anders. Und an Heiligabend 1968 umkreisten sie den Mond, über 380.000 Kilometer entfernt von der Erde und übertrugen Live-Bilder zum ersten Mal zurück zur Erde. Und was Millionen von Menschen jedoch am meisten bewegte, war nicht der Blick auf den Mond, sondern das, was die Kamera einfing, die Erde. Und zum allerersten Mal sah die Menschheit sich selbst als kleinen, zerbrechlichen, blauen Planeten in der endlosen, schwarzen Leere des Alls. Und diese Aufnahme ging später als das berühmte Bild Earthrise in die Geschichte ein. Und dann passiert was Unerwartetes. Die Astronauten schauen hinaus auf diesen kleinen Globus, auf dem sich alles abspielt. Liebe, Krieg, Hoffnung, Verzweiflung. Und sie fangen an zu lesen. Nicht aus dem technischen Handbuch, sondern aus der Bibel. Sie lesen die Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Gott sprach, es werde Licht. Inmitten politischer Krisen, Krieg und Angst hörten Menschen auf der Welt, auf der Erde, aus dem All, die Worte, Gott hat alles geschaffen. Und für knapp 1 Milliarde Menschen in 64 Ländern, die damals live am Fernsehen dabei waren, war das eine Erinnerung. Auch wenn es auf der Welt drunter und drüber geht, da ist jemand Größeres. Da ist jemand, der nicht den Überblick verliert. Da ist jemand, der die Welt noch immer in seinen Händen hält. Einer der bewegendsten und bedeutungsvollsten Momente in der Bibel kennen wir heute unter dem Titel Das letzte Abendmahl. Und es geschah gegen Ende des Wirkens Jesus, als sich diese Szene abspielte. Jesu Jünger waren nach Jerusalem gekommen, um gemeinsam das Passa zu feiern. Ein zentrales Fest des jüdischen Glaubens. Es war mehr als ein bloßes Mahl, als eine gemeinsame Mahlzeit. Es war eine kollektive Erinnerung an ein zentrales Ereignis der jüdischen Geschichte. Hunderte Jahre zuvor waren die Israeliten Sklaven in Ägypten. Und sie lebten dort 400 Jahre. Eine Familie, angefangen mit einer Familie, die zur Nation werden sollte. Und ihre gesamte kollektive Erfahrung war von Sklaverei geprägt. Sie beten unablässig zu Gott, dass er doch irgendwas an dieser Situation ändern möge. Aber über Jahrhunderte schien ihre Bitte ungehört zu bleiben. Und dann nach 4 Jahrhunderten des Schweigens schickte Gott ihnen einen Befreier, Mose. Mose kündigt an, dass der Auszug aus Ägypten unmittelbar bevorsteht. In der Nacht zuvor, jetzt wird es ein bisschen martialisch, würde ein Todesengel durch Ägypten ziehen und alle Erstgeborenen töten, es sei denn, das Haus war mit dem Blut eines Lammes an Türpfosten und Türsturz markiert. Und die Israeliten gehorchten. Sie waren gehorsam. Sie schlachteten ein Lamm, aßen gemeinsam das letzte Abendmahl in Ägypten und markierten ihre Türen mit dessen Blut. Und in dieser Nacht zieht der Todesengel durch Ägypten, verschont aber die Häuser der Israeliten. Und der Pharao lässt am nächsten Morgen das Volk ziehen. Das war der Beginn des Auszugs aus Ägypten und das letzte gemeinsame Mahl, die letzte gemeinsame Mahlzeit in ägyptischer Gefangenschaft. Zurück zur Szene mit Jesus. Etwa 1400 Jahre nach diesem Ereignis versammelt sich Jesus mit seinen Jüngern erneut zum Passamahl. Es war nicht das erste Mal, sie hatten dieses Mal schon öfters gemeinsam gefeiert. Aber dieses Mal, bei diesem Passamahl, war irgendwie alles anders. Früher waren die Zusammenkünfte von Freude und Hoffnung geprägt. Jesus war berühmt, Menschenmengen strömten zu ihm, um seine Worte zu hören, und seine Jünger fühlten sich, hey, als Teil von was Großem. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung. Die Wunder wurden zahlreicher, die Botschaft wurde stärker und der Einfluss von Jesus wuchs mit jedem Tag mehr und mehr. Aber an diesem Abend hat sich die Stimmung gewandelt. Gerüchte machten die Runde. Es hieß, bestimmte Gruppen wollen Jesus verhaften, vernichten, ihn von der Menge isolieren, ihn anklagen und vernichten. Und die Jünger spürten die Bedrohung. Ihnen war klar, hey, wenn Jesus fällt, dann fallen auch wir. Und dann beginnt Jesus zu sprechen. Nicht von Sieg oder von Hoffnung, sondern von seinem Tod, von Verrat, von Gefangennahme, von Leiden. Und was als festliches Mahl beginnt, wird zu einem Moment der Erschütterung. Das Passamahl wird für die Jünger zum letzten Abendmahl. Es war das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passa auf dieser Erde feiern würde. Ein Wendepunkt in der Geschichte. Und die Jünger verdrängten, was sich vor ihren Augen abspielte. Ihre Denkweise, und wahrscheinlich ganz ähnlich geprägt wie unsere, war tief geprägt von dem Glaubensmuster. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und haben viel Gutes und Positives erlebt. So, wenn Gott mit uns ist, dann muss es doch besser werden. Wenn Gott wirkt, dann kommt Klarheit. Dann wächst die Hoffnung. Wo Gott ist, da geschieht Gutes. Dort wird alles heller, nicht dunkler. Dort gibt es mehr Sicherheit, nicht weniger Sicherheit. Aber genau an diesem Abend erlebten sie was anderes. Sie befanden sich auf einmal in einer Zeit, wie wir gleich sehen werden, voller Dunkelheit und Unsicherheit. Nichts lief so, wie sie es gewohnt waren. Normalerweise kündigt Jesus das Passamahl im Voraus an, damit sie entsprechend die Vorbereitungen treffen können. Aber jetzt war es bereits Nachmittag des Passafestes und Jesus hatte ihnen noch immer nicht gesagt, wo sie dieses Mal gemeinsam feiern würden. Und sie erreichen schließlich den Rand Jerusalems, warten auf den Sonnenuntergang und dann schickt Jesus 2 seiner Jünger in so einer Geheimmission mit geheimnisvollen Anweisungen los. Sie sollen einem Mann folgen, der sie in einen unbekannten Ort führen wird. Und Jesus hatte das Passa im Voraus organisiert, aber hat seinem engsten Kreis, seinen Freunden, nichts davon erzählt. Warum tut Jesus das? Ich glaube, Jesus tut es, weil er sich nicht sicher war, ob er ihnen noch trauen konnte. Und wie sich später herausstellt, er konnte es auch nicht wirklich. Jesus wollte nicht, dass irgendjemand wusste, wo sie sein würden. Weil in dem Moment, wo sie als Gruppe isoliert waren, ohne die schützende Menge um sie herum, waren sie verwundbar. Und so geschieht was völlig Ungewöhnliches. Kein großer Empfang, kein öffentliches Fest, kein Trubel, kein Trara. Stattdessen schleichen sich Jesus und seine Jünger in der Dunkelheit durch die engen Gassen der Stadt Jerusalem. Sie betreten das Haus, steigen die Treppe hinauf in das sogenannte Obergemach. Und die Atmosphäre ist diesmal eigenartig bei diesem Passafest. Sie ist anders. Es fehlt die übliche Gewissheit, es fehlt ihnen die gewohnte Sicherheit. Es ist so, als hängt irgendwas in der Luft. Und als ob das nicht schon bedrückend genug wäre von der Atmosphäre her, beginnt Jesus das Gespräch mit Worten, die alles auf den Kopf stellen. In Markus 14, Vers 17 lesen wir, am Abend kam Jesus mit den 12 Jüngern. So, sie setzen sich gemeinsam an den Tisch, um das Passamahl zu feiern. Es sollte ein heiliger Moment sein, ein Fest der Erinnerungen, ein Fest der Gemeinschaft, der Nähe zu Gott und der Nähe zueinander. Und dann bricht Jesus das Schweigen mit einer erschütternden Wahrheit in Vers 18. Als sie sich um den Tisch saßen und aßen, sagte Jesus, ich sage euch aber, einer von euch wird mich verraten. Wörtlich heißt es, einer von euch wird mich ausliefern. Und Jesus fährt fort, einer, der hier mit mir isst. Also einer, der hier mit mir Nahrung aufnimmt. Und diese Worte treffen besonders tief. Weil in der damaligen Kultur war eine gemeinsame Mahlzeit mehr als nur eine Nahrungsaufnahme. Es war ein Zeichen von Vertrauen, von Intimität und Verbundenheit. Wer mit dir isst, der ist dir nahe. Wer an deinem Tisch sitzt, der gehört zu dir. Man könnte es so vergleichen, es ist so, als würde jemand in deinem Zuhause sitzen, mit dir essen und sich richtig an deinem Leben freuen und du weißt ganz genau, dieser Mensch wird dich hintergehen. Und in Vers 19 berichtet der Text weiter, erschrocken fragte ihn einer nach dem anderen, der Jünger, hey, das bin doch nicht ich, oder? Also Jesus, come on. Keiner der Jünger ist sich seiner selbst sicher. Keiner ruft laut, hey, das kann nicht sein. Also das geht jetzt echt zu weit, Jesus. Sie alle spüren, in jedem von ihnen wohnt das Potenzial zum Verrat. In Vers 20 wiederholt es Jesus und sagt, es ist einer von euch 12, einer, der jetzt hier mit mir ist. Wieder betont das, es ist nicht irgendein Außenstehender. Es ist einer von denen, die ganz nah bei mir sind. Und dann sagt er was in Vers 21 und das lässt uns heute, wenn wir es lesen, immer noch zusammenzucken. Zumindest geht es mir so. Denn der Menschensohn muss sterben, wie es in der Schrift schon seit langer Zeit vorausgesagt ist. Für seinen Verräter aber wird es furchtbar sein. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. Jesus macht deutlich, was geschieht, geschieht nicht außerhalb von Gottes Plan. Ja, der Menschensohn geht, wie es in der Schrift geschrieben steht, aber gleichzeitig bleibt die Verantwortung beim Handelnden. Gottes Souveränität auf der einen Seite und menschliche Entscheidungskraft auf der anderen Seite stehen hier direkt nebeneinander. Und die Bibel ist voll von Geschichten, die mitten in Zeiten tiefer Unsicherheit geschrieben sind und genau dort stattfinden. Sie ist ein Zeugnis dafür, wie Frauen und Männer Gott begegneten, gerade während alles um sie herum ins Wanken geriet. Und gerade jetzt in Zeiten, wo auch wir als Menschen, als Personen, als Familien, als Gesellschaft, ja als ganze Welt vielleicht mit so viel Unsicherheit ringen wie selten zuvor oder wie niemals zuvor, glaube ich, ist die Bibel genau das Buch, was wir zur Hand nehmen sollten. All die Geschichten, all die Psalmen, all die Sprüche in den Sprüchen, all die Texte, all die Briefe, die an die Gemeinden geschrieben wurden im Neuen Testament, wurden nicht in sorgenfreien Zeiten geschrieben, sondern in herausfordernden Momenten, chaotischen und verrückten Zeiten. Die Geschichten, aus denen wir heute Hoffnung und Kraft schöpfen, stammen aus dem Leben von Menschen, die oft keinen Ausweg sahen, die Gottes Wirken nicht sahen, die ihn nicht spürten, aber am Ende trotzdem feststellen, Gott war da, auch wenn sie ihn nicht am Wirken sahen und auch wenn sie ihn nicht spürten. Selbst wenn es sich so anfühlte, als sei er unendlich weit weg, Gott war da. Er hält die Welt noch immer in seinen Händen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, hey, mit Gott, Jesus und der Bibel, ehrlich gesagt, ich kann da nicht wirklich was mit anfangen. Vielleicht hast du Fragen, Zweifel oder einfach keine klare Meinung zum christlichen Glauben. Hey, dann möchte ich dir sagen und möchten wir dir sagen, dann bist du trotzdem genau richtig hier. Mit all deinen Gedanken, mit all deinen Fragen, mit all deiner Unsicherheit, mit all deinen Zweifeln. Als Hauptkirche glauben wir, dass Gott jeden Menschen sieht, kennt und liebt. Auch dich. Und vielleicht ist das Einzige, was du heute aus der Predigt für dich mitnehmen darfst, sollst, dass du ein geliebter Mensch bist. Und wir sind überzeugt, er hält auch deine Welt in seinen Händen und steht dir mit offenen Armen gegenüber. Und ich möchte euch einen kurzen Abriss geben in ein paar Szenen aus der Bibel, in ein paar Geschichten aus der Bibel, die das verdeutlichen sollen, dass kaum eine Geschichte in ruhigen Zeiten spielt. Vielleicht erinnert ihr euch an Josef, ich meine jetzt nicht Josef von Maria, das war auch ziemlich chaotisch, aber Josef, den Teenager aus dem Alten Testament, so seine Brüder konnten ihn nicht ausstehen. Und alle, die Geschwister haben, wir kennen das, Streit ist ganz normal. Bei Josef war die Nummer noch mal ein bisschen größer. Josef landete auf dem Grund eines Brunnens, während seine Brüder oben diskutierten, ob es besser ist, ihn umzubringen oder zu verkaufen. Also ich glaube, in der Situation war bis jetzt noch keiner von euch oder von uns. Und auch obwohl Josef Gott manchmal nicht am Wirken sah, war, das finden wir am Ende heraus, Gott war mit Josef. Mitten in der Tiefe, mitten im Verrat, mitten im Unrecht. Dann König David. Wir haben in den letzten Wochen öfters mal was von ihm gehört. Eines Tages wacht er auf, auch wieder so eine Familiensituation, und erfährt, sein eigener Sohn hat eine Armee aufgestellt, um ihn zu entmachten und töten zu lassen. Hat wahrscheinlich auch noch keiner von euch in der Familie erlebt. David steht vor einer Armee, sieht sie vor einer Armee ausgesetzt. Und trotzdem entdecken wir auch in seiner Geschichte, Gott war mit ihm. Oder denken wir an die namenslose Mutter in Ägypten, die ihren neugeborenen Sohn in den Korb legt und ihn in den Nil treiben lässt. Pharao hatte befohlen, alle hebräischen Jungen töten zu lassen. Und die Mutter in völligem Chaos, in völliger Verzweiflung, sie hatte eigentlich nur Hoffnung. Sie hatte keine Garantie. Und mit ihrer Tat, um das Baby in den Nil zu legen, sagt sie eigentlich, hey, also wenn ich wählen kann zwischen ägyptischen Soldaten und Krokodilen im Nil, dann nehme ich lieber die Krokodile im Nil. Vielleicht hält Gott ihn dort. Und Gott hält diesen Jungen, und sein Name haben wir vorher schon gehört, Mose. Gott hatte einen Plan, aber diese Mutter in ihrer Situation wusste das absolut nicht. Für sie war nur Verzweiflung und Chaos. Und alles, was sie kannte, war Unsicherheit. Und doch war Gott mittendrin. Dann haben wir nochmal ein Baby, Jesus. So Herodes, der Herrscher damals, hatte Angst, sein Thron könnte durch ein neugeborenes Kind gefährdet sein. Also lässt er grausam und gezielt alle Jungen in Bethlehem töten. Ich verspreche euch, die Tötungsnummer ist jetzt rum, das war jetzt das letzte Beispiel. Wir haben jetzt dreimal schon, jetzt ist es weniger blutig. Aber Gott bewahrt das Kind, lässt das Kind nach Ägypten fliehen, ausgerechnet dorthin, wo er einst Mose gerettet hat. Und der Himmel schweigt nicht, der Retter war nicht verloren, Jesus war nicht verloren. Gott war auch hier mittendrin, auch wenn drumherum Chaos, Schmerz und Wein herrschte. So, und wenn wir durch die Bibel lesen, dann stellen wir fest, keine einzige große Geschichte spielt in ruhigen Zeiten. Überall scheint es so, als läuft alles, aber auch wirklich alles aus dem Ruder, als würde das Chaos regieren, als hätte Gott den Rückzug angetreten. Aber jedes Mal in den Geschichten zeigt sich am Ende, Gott hat sich nicht verändert. Gott ist treu, er steht zu seinem Wort und er hält die Welt noch immer in seinen Händen. Wenn wir weitergehen in den Text, Markus 14, 22 bis 31. Während sie aßen, nahm Jesus ein Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. So sie feiern das Passamahl, ein uraltes Ritual, tief verwurzelt in ihrer Geschichte, ihrer Identität, ihrer Beziehung zu Gott. Und sie haben es als Kinder schon so oft mit ihren Familien gefeiert. Aber dieses Passamahl ist ein anderes Passamahl. Mitten im Mahl nimmt Jesus das Brot, dankt, bricht es und sagt, nehmt, denn das ist mein Leib. Was meint er damit, sein Leib? Schon wieder spricht er vom Tod, schon wieder diese dunkle Andeutung. Und man hört förmlich die Gedanken der Jünger, die sagen, Jesus, wir wollen das nicht hören. Wir wollen Hoffnung, wir wollen nicht Schatten. Wenn du von Gott gesandt bist, dann erwarten wir Sicherheit, nicht Unsicherheit. Dann erwarten wir Klarheit, nicht Unklarheit. Aber Jesus bleibt ernst. Er nimmt den Kelch, dankt erneut und gibt ihn seinen Jüngern und sagt zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Er deutet damit bereits an, was in wenigen Stunden geschehen wird. Das Kreuz, der Tod und die Verlassenheit. Und obwohl sie die Tiefe seiner Worte nicht erfassen können, beginnen sie zu ahnen, hey, also heute ist wirklich ein anderes Passafest. Und nachdem sie gegessen haben, verlassen sie das Obergemach, verlassen sie den Raum und gehen und machen sich auf den Weg in den Garten Gethsemane. Und die Nacht wird dunkel, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und die Ereignisse überschlagen sich. Jesus spricht Klartext, in Vers 27 sagt er, ihr werdet mich alle verlassen, sagt Jesus zu ihnen. Nicht nur einer, sondern alle. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Zum ersten Mal erwähnt er offen die Auferstehung, aber niemand hört wirklich hin. Die Angst vor dem, was kommt, übertönt alles. Und Petrus widerspricht sofort, er hat genug gehört und sagt, auch wenn alle anderen dich verlassen, ich werde es nicht tun. Und der meint es ernst. Aber nur wenige Stunden später wird er genau das tun. Dreimal. Nicht vor einem römischen Soldaten, sondern vor einem jungen Mädchen. Und heute, wie auch die Jünger damals, sehen auch wir uns Zeiten der Unsicherheit gegenüber. Wir erleben Unsicherheit in Bezug auf unsere Familien, unsere Arbeit, unsere Kultur, unsere Regierung, unsere Wirtschaft, Rente, Bildung, Studienplätze, Zukunftsplanung, Unsicherheit angesichts Kriegen, internationalen Krisen. Jeder, der heute Morgen die Nachrichten aufgemacht hat, Tag für Tag werden wir konfrontiert mit diesen Nachrichten. Und genau hier stellen sich zwei zentrale Fragen. Die erste Frage ist, können wir Gott vertrauen, wenn wir keinerlei Anzeichen für sein Wirken sehen? Die zweite Frage ist, können wir unseren Glauben bewahren, wenn es so scheint, als wäre Gott abwesend in unserem Leben, in unserer Gesellschaft und in der Welt? Und deine Antwort auf die Frage wird bestimmen, und meine Antwort wird bestimmen, wie wir mit Unsicherheiten umgehen. Meine Antwort wird beeinflussen, wie ich die Herausforderungen und die chaotischen Momente, die mich und meine Familie treffen, wie ich darauf reagiere. Und hier liegt die Spannung und ich möchte es ganz bewusst benennen, weil sie tief verankert ist, glaube ich, gerade in unserer westlichen Welt. Wir neigen dazu, ganz stark Gott mit Wohlstand gleichzusetzen, mit Fortschritt, mit greifbarem Segen. Und warum auch nicht? Wahrscheinlich alle, die wir hier drin sind und haben das in irgendeiner Form erlebt. Und das ist auch gut so, da ist auch nichts Schlechtes dran. Aber wenn unser einziges Bild von Gott ist, oder wenn das unser einziges Bild von Gott ist, dann wird unser Glaube wanken, sobald sich Unsicherheit ausbreitet. Und die Bibel zeigt uns einen anderen Weg. Gott ist nicht nur da, wenn alles gut läuft, er ist besonders da, wenn absolut nichts mehr sicher scheint. Nicht trotz, sondern inmitten von Krisen zeigt Gott seine Treue. Und stellen wir uns mal vor, wir könnten die Jünger ein paar Monate nach Jesu Tod und Auferstehung treffen und wir würden sie fragen, wann war der dunkelste Moment in eurer Nachfolge mit Jesus? Wann habt ihr am meisten gezweifelt? Wann wart ihr euch sicher, dass ihr euch geirrt habt, dass ihr vielleicht dem falschen Messias gefolgt seid? Wann habt ihr gedacht, 3 Jahre unseres Lebens waren irgendwie nur für ein, sag's jetzt nicht. Und vielleicht würden sie antworten, das genau begann an diesem Abend, beim Essen, als Jesus uns sagte, dass es nicht besser, sondern schlimmer werden würde, dass einer von uns ihn verraten würde und nicht nur einer, sondern dass wir alle ihn verlassen würden. Und genau das ist geschehen. Wenige Stunden später waren wir alle weg. Petrus, der geschworen hat, ihn nicht zu verleugnen, hat es gleich 3 Mal getan. Dann wird Jesus verhaftet, er wird verhört, er wird gefoltert und gekreuzigt. Und während wir dort standen auf Golgatha und ihn sterben sahen, dachten wir, die Nummer ist durch. Es ist vorbei. Wir haben unser Leben vergeudet. Gott scheint nicht hier zu sein. Und vielleicht würden wir ihnen dann eine zweite Frage stellen. Und die Frage ist, wann glaubt ihr, hat Gott sein größtes Werk getan? War es, als Jesus den Blinden heilte, als er den Gelähmten aufrichtete? War es vielleicht, als Lazarus nach ein paar Tagen aus dem Grab lebendig auferstanden ist? Das muss doch beeindruckend gewesen sein. Und wahrscheinlich würden uns die Jünger sagen, nee, Gottes größtes Werk geschah genau in den Stunden, in denen wir dachten, er wäre völlig abwesend. In den Stunden, in denen es dunkel war, innerlich und äußerlich, in denen wir dachten, Gott tut gar nichts, da war er am aktivsten. Diese finsteren Stunden waren der Mittelpunkt der Geschichte, das Epizentrum der Erlösung. Während wir dachten, Game over, alles vorbei, kein Messias, da schrieb Gott Geschichte. Eine Geschichte, an die sich Menschen auf der ganzen Welt bis heute erinnern. Eine Geschichte, in der Gottes Gnade und Güte leuchten, obwohl wir sie damals in der Situation nicht erkennen konnten. Gott vollbringt sein erstaunlichstes Werk und vollbringt seine erstaunlichsten Werke oft inmitten scheinbar zerbrochener Situationen. Nicht trotz der Dunkelheit, sondern in der Dunkelheit. Nicht, wenn alles reibungslos läuft, sondern dann, wenn alles auseinanderzufallen scheint. Und ja, Gott scheint oft bis zur letzten Minute zu warten. Er lässt Dinge so weit kommen, wie wir sie als Menschen niemals zulassen würden. Und gerade dann wirkt er. Deshalb ist es nicht nur eine Geschichte, es ist unsere Geschichte, weil wir in ihr unsere Realität wiederfinden. Weil viele von uns genau das erleben, dass Gott aus zerbrochenen Leben neue Hoffnung schenkt. Dass er aus Verzweiflung Heilung entstehen lässt und dass er aus der Finsternis Licht hervorgehen lässt. Die größten Werke Gottes beginnen oft im größten Chaos. Die erstaunlichsten Handlungen Gottes entfalten sich meistens in Zeiten persönlichen oder gesellschaftlichen Herausforderungen und Drucks. Unsere Geschichte, die Geschichte der Erlösung, nahm genau in so einem Moment ihren Anfang. In außergewöhnlicher Dunkelheit, unter Druck, in tiefer Unsicherheit. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, hey Philipp, das klingt ja ganz toll, aber was bringt mir das ganz konkret in meinem Leben weiter? Das wird mir keinen Job bringen, das wird meine Kinder nicht zurück in die Schule bringen, es wird meiner Frau und mir nicht die Sicherheit geben, dass wir in einem Monat noch eine Arbeit haben, es wird meinen Umsatz in der Firma nicht steigern, es wird meinen verlorenen Sohn, meine verlorene Tochter nicht zurückholen. Das hilft mir ganz konkret in meiner persönlichen Lebenssituation nicht weiter. Und du hast recht. Das sind Gedanken, die sind vollkommen okay, die sind vollkommen normal und die kommen einfach. Aber was ich mit Gewissheit sagen kann, auch wenn diese Wahrheit, diese Perspektive auf Gott vielleicht direkt nichts an deinen Umständen ändert, verändert sie, wie du durch diese Umstände hindurchgehen wirst. Auch wenn alles um uns herum, alles in deinem Leben um dich herum wankt, sei es deine Arbeitswelt, sei es Zukunftsplanung, sei es unsere Familien, sei es die Welt allgemein, eins ist sicher, Gott wankt nicht. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Er hält die ganze Welt, deine persönliche Welt, weiterhin in seinen Händen. Er hält die Welt noch immer in seinen Händen. Und dieses Wissen, auch wenn es sich manchmal vielleicht nur wie ein letzter Halt an den Fingerspitzen anfühlt, schützt uns davor, inmitten der Krise Entscheidungen zu treffen, die alles nur noch komplizierter machen würden. Es gibt uns die Kraft, zur Ruhe zu kommen, den inneren Frieden zu entdecken, den Gott selbst im größten Sturm dir schenken möchte. Es erinnert uns daran, Ausschau nach seinem Wirken zu halten, auch dann, wenn wir es absolut nicht erwarten. Weil oft überrascht uns Gott gerade dann, wenn wir am wenigsten mit ihm rechnen. So wie wir es in der Bibel in vielen Geschichten immer wieder sehen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Deshalb lasst uns festhalten an dieser einfachen Wahrheit. Auch wenn das Leben unsicher ist, Gott ist es nicht. Und ich nehme euch kurz mit in ein Erlebnis diese Woche. Wir waren auf der Gemeindefreizeit und die Predigt hatte ich vor der Gemeindefreizeit vorbereitet, weil ich gedacht habe, okay, wir kommen mittwochs zurück, Donnerstag bis Sonntag, das könnte leicht stressig werden. Also habe ich sie vor der Freizeit fertiggestellt. Und während ich sie mir am Donnerstag nochmal durchlese, denke ich so, die Botschaft, die ist viel zu einfach. Das ist doch, das wissen alle. Und dann habe ich es beiseite gelegt. Mein erster Gedanke war, ich konnte irgendwie ahnen, von woher die Gedanken kommen. Die kamen nicht von oben, sondern die kamen von unten. Mein erster Gedanke, du Arsch, sorry, war mein erster Gedanke. Dann habe ich das zur Seite gelegt und habe mir irgendwann eine Playlist angemacht am Handy. Und die schlägt Songs vor, die ich nicht auf meiner Playlist gesetzt habe. Einfach so frei. Auf einmal kommt ein Song, wo es genau um das geht. Ich habe gedacht, also gut, let's go. Dann ziehen wir das jetzt durch. Deshalb, es ist, ich weiß, es klingt sehr einfach. Aber ich glaube, jeder von euch kennt es, wenn wir uns tagtäglich mit diesen Botschaften konfrontiert sind oder wir persönlich im Leben Dinge haben, dann ist es manchmal schwer, diese Botschaft zu glauben, dass er alles in Kontrolle hat. Aber er hält die Welt noch immer in seinen Händen. Und vielleicht triggert dich das jetzt schon wieder, der Satz. Du sagst, hey Philipp, wenn du wüsstest, du musst nach dieser Predigt nicht in meine Lebensrealität zurückkehren. Du musst morgen früh nicht aufstehen und dich fragen, wie du irgendwie durch den Tag kommst. Du musst nicht mit den Herausforderungen in der Familie, in der Schule, in der Arbeit kämpfen. Ich dagegen muss das aber schon. Mal ganz abgesehen davon, dass auch ich und dass wir als Familie unsere chaotischen Zeiten haben, unsere Herausforderungen und wir mal echt manchmal am Rande sind. Was mir den Mut gibt, dir das heute Morgen zu sagen, euch das heute Morgen zu sagen, ist, dass ich es nicht aus mir heraus sage, sondern weil es die Botschaft der Bibel ist. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Nicht für unser Land, nicht für unser persönliches Leben, nicht für unsere Familien, für unser persönliches Umfeld. Aber was ich weiß, auch wenn das Leben ungewiss ist, Gott ist es nicht. Auch wenn wir nicht sehen, was er tut, er handelt trotzdem. Auch wenn unsere Hoffnung schwankt, er bleibt treu. Auch wenn unser Glaube kaum noch Halt findet, er hält uns. Im Psalm 24, 1 bis 2 lesen wir, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie festgegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. 5. Mose 10, Vers 14. Haltet euch vor Augen, dem Herrn, eurem Gott, gehören der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Gott hat alles in seiner Hand. Nichts, auch die größten politischen Plattenverschiebungen, entgleiten seinen Händen nicht. Gott wiegt menschliche Machenschaften ab. Schwergewichte aus unserer Sicht sind für ihn federleicht. Ihm ist nichts unmöglich. Er setzt nicht nur Könige ein und Großmächte ab, sondern er weiß auch um deine kleinsten Probleme und Herausforderungen. Auch wenn unser Leben unsicher ist, er ist es nicht. Er hält die Welt noch immer in seinen Händen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und wenn wir morgen in die neue Woche starten, wieder zur Arbeit gehen oder wieder in die Schule dürfen oder wo auch immer wir sind und unsere Gedanken fangen an, sich um unsere persönlichen Ängste oder auch die globalen Krisen zu drehen, dann ermutige ich euch, an drei Dinge zu denken. Zum einen, nehmt dieses Bild Earthrise mit in die neue Woche, deswegen war es die ganze Zeit eingeblendet. Das zweite ist, an das Lied, das ihr jetzt schon im Hintergrund klingen hört, das wir jetzt gemeinsam singen werden, Good, Good Father. Und das dritte ist, zu wissen und sich immer wieder vor Augen zu führen, er hält meine Welt noch immer in seinen Händen. Er hält die Welt noch immer in seinen Händen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir möchten dir Danke sagen. Wir möchten dir Danke sagen, dass du regierst, dass du König bist über alles. Und auch wenn das eine vermeintlich einfache Botschaft ist, ja, dann ist sie manchmal so schwer zu glauben im Trubel des Alltags, in dem wir uns konfrontiert sehen mit Nachrichten und so weiter. Aber schenk uns die Gewissheit, jeden Tag aufs Neue, dass du auf dem Thron sitzt und dass du alles unter Kontrolle hast. Und dass niemand und nichts dich von deinem Thron stoßen kann. Und wenn wir im Alltag unterwegs sind und wirklich nach links und rechts blicken und eigentlich nur noch Chaos ist, Unsicherheit, dann zieh uns hin zu dir. Dann lass uns auf deinem Schoß Platz nehmen. Weil bei dir der beste Ort ist, wo wir sein können. Danke, dass du die Welt immer noch in deinen Händen hältst, Herr. Amen.